Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe, bei der diesmal WWE Backlash 2025 im Mittelpunkt steht. Bei mir, wie immer, ist die wunderbare Helena und wir werden heute über dieses Event und die Woche davor und das Raw danach bei WWE sprechen.
Genau, danke schön, Gerhard. Ich freue mich sehr auf unsere Podcast-Folge. Ich finde, es war eine großartige Wrestling-Woche, die wir dahinter uns haben. Und ich bin ganz gespannt, was du zu unseren ganzen Matches sagst, die wir heute besprechen.
Ja, dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein. Viele wichtige Themen, die wir haben. Wir orientieren uns dabei so ein bisschen an der Backlash-Card. Wir haben auch wieder unser Tippspiel gemacht mit vielen Punkten für richtige Tipps. Da werden wir auch mal schauen, wie wir so abgeschnitten haben.
Hoffentlich lose ich nicht wieder so ab wie das letzte Mal, aber diesmal bin ich optimistischer.
Wir werden sehen. Backlash begann mit einem Match mit gleich vier Leuten, nämlich Jacob Fatu, LA Knight, Damian Priest und Drew McIntyre traten gegeneinander an. Am Ende gewann Jacob Fatu und das Ganze, nachdem beim SmackDown am Tag davor Damian Priest und LA Knight, Jacob Fatu und Solo Sikoa in einem Tag-Team-Match besiegt hatten. Was hältst du von diesen Entwicklungen, Helena?
Ich fand's ganz toll. Also ich war ja ein bisschen skeptisch, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu überladen ist, dieses Match, weil das ja schon vier große Wrestling-Namen sind, die dann eben alle um diesen einen Champion sich herumgruppieren und irgendwie ihre eigenen Storys vielleicht nicht ganz so gut verfolgen können in diesem Quartett. Aber ich finde, es hat sich richtig gelohnt. Es war richtig gut. Es war ein richtig schönes Match. Es war total aufregend. Es ist überhaupt nicht langweilig geworden. Es war ganz viel Action. Und trotzdem ist es, finde ich, gelungen, dass man am Ende so ein bisschen die einzelnen Stories wieder auseinandergedröselt hat. Also es war dann doch wieder so ein bisschen so, wie es eben bei SmackDown ja schon angelegt war. Es gibt sozusagen Damian Priest und LA Knight. Das sind eigentlich die Guten und die theoretisch auch jetzt so nichts gegeneinander haben, aber halt jetzt in diesem Match sind, weil sie halt nun mal beide irgendwie ein Problem mit Jacob Fatu und Drew McIntyre haben. Und das hat sich dann auch in diesem Fatal Four Way Match wieder so ein bisschen herauskristallisiert, dass es da eigentlich unterschiedliche Storylines gibt, die in diesem Match jetzt zusammengekommen sind und wahrscheinlich aber in der Zukunft auch wieder ein bisschen auseinandergehen werden.
Ja, am Ende hat Damian Priest Drew McIntyre im Publikumsbereich durch einen Tisch geworfen. Und wie es aussieht und wie die Berichte waren, dabei auch tatsächlich etwas schwerer verletzt, weil Drew McIntyre wohl da nicht gut gelandet ist und jetzt ein bisschen weiter ausfallen könnte. Und währenddessen im Ring griff da Jeff Cobb ein, eine Neuverpflichtung von WWE, der bisher bei New Japan war und der jetzt von Solo Sikoa wohl als dritter Mann verpflichtet wurde. Der hat dann auch LA Knight angegriffen, worauf Jacob Fatu dann auch den Pin schaffte an LA Knight. Jacob Fatu war aber nicht ganz so glücklich, hatte ich den Eindruck, dass da noch jemand eingegriffen hatte und auch so, dass Solo Sikoa ihm vielleicht auch nicht zugetraut hatte, es ohne Unterstützung zu gewinnen. Ja. Wie hast du das gesehen am Ende da?
Ja, bestimmt war es das. Jacob Fatu wollte diesen Sieg alleine erringen. Und wahrscheinlich hätte er es auch ehrlich gesagt geschafft, auch ohne Solo Sikoas Hilfe. Aber vor allem ist natürlich so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen der neue Jacob Fatu, der jetzt gerade eingeführt wurde. Also Jacob Fatu ist jetzt der Champion, ist jetzt sozusagen die große Figur dieser alten neuen Bloodline. Und jetzt kommt so ein neues Biest dazu, das alle fertig macht, was niemand auf dem Schirm hatte und jetzt irgendwie gerade da ist und alle sagen, so ein Roundhouse-Kick startet. Und das ist ja so ein bisschen Jacob Fatu von vor ein paar Monaten. Das heißt, da hat Solo Sikoa ihn jetzt so ein bisschen ausgetauscht in dieser Funktion. Und ich glaube schon, dass das auch die Intention war, ihn da so ein bisschen rauszubringen. Aber ich bin gespannt, wie das da weitergeht, weil Jacob Fatu ist ja jetzt eigentlich dieser Rolle entwachsen und jetzt gibt es aber eine neue Position, neue Figur in dieser Position.
Ja, Jacob Fatu hat den Titel behalten. Wen siehst du jetzt als Herausforderer in den nächsten Wochen? Einer von den dreien, die jetzt dabei waren, oder kommt da jemand Neues?
Oh, schwer zu sagen. Also, ja, es hat sich ja doch wieder am Ende auf dieses Match Jacob Fatu und LA Knight konzentriert und es eigentlich waren Drew McIntyre und Damian Priest ja da so ein bisschen dann raus aus dieser Story wieder, weil die doch wieder nur ihre sozusagen Privatzüstigkeiten da ausgefochten haben. Was ich übrigens gut finde. Ich mag diese Story zwischen Damian Priest und Drew McIntyre. Aber ich hoffe eigentlich nicht, dass es jetzt bei LA Knight einfach wieder bleibt. Also dass jetzt doch wieder Jacob Fatu und LA Knight einfach für die nächsten Monate die große Fehde sein wird, weil davon habe ich jetzt persönlich irgendwie genug gesehen. Aber ich bin mir jetzt auch, ich habe jetzt auch keine wirkliche Idee, wer jetzt die nächste Herausforderung auf diesen Champion sein könnte. Weil man braucht ja schon sozusagen einen guten, weil Jacob Fatu ist ja wirklich dieses so ein bisschen bestialisch, irgendwie animalisch fast, der eben da alle umwalzt und jetzt nicht so viel, sagen wir, positive Seiten an sich bisher hat zeigen wollen. Und da fällt mir jetzt gerade kein wirklich guter ein, der es mit Jacob Fatu realistisch aufnehmen könnte. Wie siehst du das?
Ich sehe da eigentlich auch niemand wirklichen. Vielleicht läuft es tatsächlich auch noch auf ein weiteres Match mit LA Knight heraus. Aber das ist sicherlich jetzt eine Aufgabe für WWE, da Jacob Fatu auch Leute vorzusetzen, die für ihn dann auch tatsächlich eine Herausforderung sind.
Ich könnte mir vorstellen, dass das erstmal so ein Champion wird, an den man ein paar Leute auch so abarbeitet. Also die eben so Aufbauleute, die gute Matches haben sollen, Titelmatches haben sollen, aber die jetzt nicht dafür gemacht sind, das wirklich dann auch zu gewinnen. Sondern dass Jacob Fatu jetzt erstmal so ein Platzhalter im Prinzip auch wird, der ja aber durchaus eine eigene Story mit Solo Sikoa und dieser alten neuen Bloodline hat und jetzt auch dieser neuen Figur. Also es sind ja, also Jacob Fatu ist ja jetzt nicht irgendwie auf dem Abstellgleis, sondern der hat ja eine laufende, funktionierende Storyline, die ja auch wirklich seit Monaten eigentlich am Schwelen ist.
Ja, kommen wir zum nächsten Titelmatch, das es auch bei Backlash gab und da der Situation, der Intercontinental-Titel der Frauen. Da hatten wir ja die Fehde zwischen Lyra Valkyria und Becky, nach dem Turn von Becky gegen Lyra. Auch beim Raw vor Backlash sind die beiden nochmal verbal aufeinander getroffen und dann auch physisch. Und da hatte dann Lyra Valkyria auch sozusagen den letzten Treffer und ließ Becky dann liegen. Bei Backlash kam es zum Match. Da ging es lange hin und her. Am Ende hat allerdings Lyra Valkyria dann den Pinfall erzielt. Nicht, indem sie Becky irgendwie K.O. gelassen hat, sondern ja, in so einem Wechsel, wo sie dann am Ende Beckys Schultern für 3 Sekunden auf dem Boden hatte. Aber gewonnen ist gewonnen. Und jetzt im Anschluss bei Raw haben wir Lyra nicht gesehen. Dafür Becky Lynch, die offensichtlich die Niederlage schwer verdaut hatte bis dahin und sich beim Publikum auch ziemlich beklagt hat, wie schlecht sie behandelt wird und dass sie schon immer schlecht behandelt wird, wie auch einer unserer deutschen Kommentatoren gut gesagt hat, so ein bisschen die Schule von John Cena, gesagt hat. Und sie hat jetzt auch gesagt, ja, und wenn ihr, wie immer ihr mich nennt, so werde ich auch sein und ich bin dann eigensüchtig und halsabschneiderisch und was immer jemand vorwerft, das werde ich jetzt auch sein. Und macht nicht den Eindruck, als würde Becky Lynch nach ihrer Niederlage jetzt irgendwie zur Besinnung kommen, sondern dass sie eher da weiter auf dem Weg ist.
Genau. Also erstmal, ich finde diese Fehde ganz toll. Ich finde die Heel Becky Lynch ganz toll. Ich finde das eine richtig, also schöne Story, ich gucke mir das gerne an. Becky Lynch macht das großartig als Heel und ich finde das ganz, ganz toll, was da noch vielleicht kommen kann. Aber es ist schon 1:1 John Cena. Also ich habe mir das auch gedacht. Ich dachte mir das schon vor Backlash, okay, das ist jetzt schon wirklich einfach sozusagen die Story Copy und Paste. Man hat die immer gute Becky Lynch, die so richtig super beliebt bei den Fans war und so. Und dann macht sie den Heel-Turn und beschwert sich dann, dass aber die Fans so gemein zu ihr sind und dass eigentlich alle sie missverstehen und dass das ja eh alles total blöd ist, wie die Fans es machen. Das ist schon wirklich sehr ähnlich. Aber der große Unterschied ist, Becky Lynch war nicht erfolgreich in ihrem Titelmatch. Lyra Valkyria hat sie besiegt. Ich finde auch, dass man in diesem Match gesehen hat, dass die beiden beide gut sind. Also ich glaube, das war schon noch sozusagen eine Intention dieses Matches. Ich finde übrigens, das kommen wir noch dazu, aber ich finde übrigens, fast aller Matches bei Backlash war so ein bisschen, der Verlierer sah nie ganz schlecht aus, in Klammern abgesehen von Pat McAfee. Von den richtigen Wrestlern sahen die Verlierer nie schlecht aus. Deshalb waren ja auch sehr lang diese Matches jeweils und hatten sozusagen viele verschiedene, ging viel hin und her. Und bei Lyra Valkyria und Becky Lynch war das sozusagen, hat das alles nochmal getoppt, weil das ja wirklich in so einem, wie du gesagt hast, in so einem Hin und Her und eigentlich hätte es jetzt einfach auch andersrum ausgehen können gewesen ist und da eben Lyra Valkyria gewonnen hat. Und ein bisschen frage ich mich jetzt, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit Becky Lynch? Also ich finde das eine ganz tolle Figur. Ich finde das jetzt eine schöne Story. Aber was soll jetzt für die eigentlich kommen? Das frage ich mich so ein bisschen. Hatten wir auch schon in der letzten Folge mal diskutiert. Weil es eigentlich in beiden Fällen, wenn jetzt Lyra hat gewonnen, was passiert jetzt mit Becky? Wenn Becky gewonnen hätte, was würde mit Lyra eigentlich passieren? Das ist jetzt so ein bisschen, gerät das, glaube ich, gerade in so eine Sackgasse, aber ich hoffe, dass da noch irgendwie der Weg sozusagen um das Ende der Sackgasse herum dann doch noch gefunden wird.
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich auch vom Status, den Becky Lynch hat, müsste es Richtung auf Spitze der Raw Women's Division da gehen. Mhm. Da sind im Moment Io Sky und Rhea Ripley, über die werden wir nachher noch reden, aber die also auf der Babyface-Seite, aber die sind beide momentan miteinander beschäftigt. Mhm. So ganz klar ist es nicht. Ich habe mir da auch gedacht, eigentlich Dakota Kai wäre jetzt so eine naheliegende gewesen, ja, auch um Becky Lynch dann einen Erfolg zu geben. Mhm. Ja, aber die hat man ja entlassen und so viele Namen sind da eigentlich nicht, wo man sagen könnte, das sind geeignete Gegnerinnen, mit denen sich Becky Lynch auch mehr als eine Woche beschäftigen kann.
Nee, nicht wirklich. Gut, man hat jetzt vielleicht ein bisschen mit Roxanne Perez und Julia und auch Stephanie Vaquer hat man ja so ein paar neue Leute jetzt auch eingeführt, von NXT hochgeholt. Die sind zwar jetzt auch gerade alle irgendwie in diese Io Sky, Rhea Ripley-Geschichte verstrickt, aber so ein bisschen bauen sie ja die Division gerade noch auf oder es wird gerade wieder ein bisschen erweitert. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da langfristig was kommt, aber es ist eigentlich alles noch nicht auf der Ebene, auf der Becky Lynch agiert. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber ich hab einen Wunsch für Becky Lynch, von dem ich nicht glaube, dass es in Erfüllung geht, aber ich fände es mega cool, wenn man die Stories Becky Lynch und Seth Rollins zusammenführen würde. Und wenn man da so ein Ehepaar, das jetzt heel-geturnt ist, zusammenbringen würde und Becky Lynch da im Prinzip in diese Seth Rollins, Bron Breakker, Paul Heyman Story mit einweben würde und es dann so eine Division-übergreifende Story ist, mit der man dann wieder ganz viel machen könnte. Glaube ich nicht, dass das passiert, aber fände ich schon mega cool.
Ja, das könnte man sicherlich machen, da auch das Private mit dem Beruflichen verbinden, was ja auch nicht ungewöhnlich ist in WWE. Aber schauen wir, ob das kommt. Im Moment sind ja auch Seth Rollins und Co. so ganz erfolgreich unterwegs.
Ja, aber sie sind nur zu dritt. Da könnte man noch schon ein bisschen anbauen. Es wäre so ein bisschen der Judgment Day 2.0, um ehrlich zu sein. Also gerade mit diesem Division-übergreifenden. Aber das hat ja auch viele Jahre gut funktioniert. Also könnte man ja nochmal wiederholen jetzt.
Ja, Thema Judgment Day, die stehen als nächstes auf unserer Liste. Aber erstmal machen wir noch einen kleinen Blick auf das Gewinnspiel.
Ja.
Zwischen uns, auf das Tippspiel. Da waren wir uns nicht so ganz sicher, wie das Match ausgehen würde. Deswegen haben wir da beide nur einen Punkt da sozusagen gesetzt. Du hattest auf Becky getippt. Mhm. Ich hatte schon dann Lyra genommen, weil ich dachte, ja, jung und aufstrebend, das wird klappen. Deswegen habe ich einen Punkt bekommen. Stand hier 4-4.
Ja, recht hattest du. Ich hatte gedacht, also ich war mir eben nicht sicher. Also ich dachte mir wirklich, das ist so ein Match, das kann so oder so ausgehen. Es ist beides irgendwie nicht ideal und es wäre aber beides auch irgendwie nachvollziehbar. Aber ich dachte mir dann vielleicht am Ende gewinnt dann vielleicht Becky Lynch doch noch durch so einen Promi-Bonus. Oder durch ihr Standing, das sie hat. Und ich habe mir auch vorstellen können, dass sie als Heel-Champion sozusagen auch wieder eine gute Aufbaugegnerin für die ganzen jüngeren Frauen wäre, die jetzt da kommen. Aber mich, also ich finde es jetzt nicht schlecht für Becky Lynch, dass sie diese Rolle nicht hat, sondern dass sie vielleicht andere Wege gehen kann, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie diese Wege aussehen können.
Ja, zum Abschluss des Themas möchte ich noch auf eine kleine Ironie hinweisen. Wir hatten bei WrestleMania ja darüber gesprochen, dass Becky Lynch auch als Schauspielerin unterwegs ist und in der Serie Starfleet Academy mitspielt. Und das ist ja eine Star Trek-Serie.
Ja, genau. Gerhard, der Trekkie, hat es eingebracht, diese Info.
Genau. Und sie hat jetzt verloren in St. Louis, Missouri, da in der großen Halle. Und die wird gesponsert von einem Autoverleih. Und deswegen heißt das Ganze Enterprise Center, da in St. Louis.
Ah.
Und jetzt hat sie als Star Trek-Schauspielerin im Enterprise Center verloren.
Und das ist natürlich ironisch, ne? Super witzig, ja. Das habe ich nicht gewusst. Danke für diese Side-Info. Aber das ist in der Tat witzig.
Ja, nicht so witzig ist der Kampf um den Intercontinental-Titel der Männer, insbesondere für Penta, der dann nämlich jetzt den dritten Versuch innerhalb von 3 Wochen hatte und zum dritten Mal gescheitert ist bei Backlash. Beim Raw davor konnte er noch JD McDonagh besiegen, auch nach Eingriffen von Kalito, Finn Balor und Chad Gable. Bei Backlash im Match gegen Dominic Mysterio waren dann die Eingriffe zu viel. Der Judgment Day wurde zwar erstmal der Halle verwiesen, aber das hat El Grande Americano genutzt, um Penta dann einen Stoß zu geben mit seinem, also seinem klassischen Kopfstoß, wo er wohl das unter der Maske hat. Dann war Penta ausgeschaltet. Dominic hat den Titel entsprechend verteidigt. Und Penta hat am Raw, beim Raw danach, noch so ein bisschen Revanche nehmen können an El Grande Americanos gutem Freund, ja, in Anführungszeichen, Chad Gable, und hat den besiegt.
Ja. Also es ist genauso ausgegangen, wie ich mir es gewünscht habe. Ich habe es ja schon erwähnt, ich bin Dominic Mysterio-Fan. Ich finde es schön, dass er das gewonnen hat. Ich hätte mir gewünscht, er hätte es ein bisschen eigenständiger gewonnen und nicht durch ganz viele Eingriffe. Aber ich bin jetzt insgesamt so all happy mit dem Ergebnis. Penta, ich finde, der sollte sich von dieser Story langsam ein bisschen lösen. Es sieht nicht danach aus, dass es passiert, weil du hast es angesprochen, gerade in Raw nach Backlash ging es ja im Prinzip da direkt wieder weiter. Penta hat jetzt gerade so 2 Fäden, die ja jetzt auch schon zweimal sozusagen miteinander sich getroffen haben. Einerseits mit Grande Americano, / Chad Gable, und andererseits mit dem Judgment Day, was ja dann eben auch dazu geführt hat, dass Penta ja da auch eingegriffen hat bei dem Match von AJ Styles gegen Finn Balor. Und das ist, finde ich, jetzt auch langsam auserzählt, diese Penta gegen Judgment Day-Geschichte. Mir gefällt aber auch die Grande Americano gegen, oder beziehungsweise Chad Gable-Geschichte nicht so wirklich gut, weil ich einfach Grande Americano als Figur nicht mag. Auch das habe ich schon angesprochen in unseren vergangenen Folgen. Und irgendwie fand ich es dann auch wieder weird ein bisschen, dass man bei Backlash noch Grande Americano hat und dann bei Raw nach Backlash ist dann aber wieder Chad Gable die Figur. So als ob man uns sozusagen nochmal daran erinnern muss, dass ja dieselbe Person ist, als ob wir das nicht alle im Kopf haben. Aber da könnte man jetzt auch einfach Penta gegen Chad Gable weitermachen. Das ist für mich völlig okay. Wenn die beiden da ihre Fehde weitermachen, ist es für mich völlig in Ordnung. Aber Penta kann jetzt eigentlich nicht nochmal gegen Dominic Mysterio um den Intercontinental Championship kämpfen und da dann wieder verlieren. Es ist jetzt wirklich auch dann eigentlich vorbei und es ist auch für Penta jetzt nicht so die dankbarste Aufgabe.
Ja, das sehe ich auch so. Ich hatte auch im Tippspiel auf Penta getippt.
Ja.
Zwei Ideen. Das eine war, bei 4 Titelmatches müsste es ja mindestens einen Titelwechsel auch geben.
Ja.
Eigentlich bei so einer Großveranstaltung. Gab am Ende dann keinen.
Stimmt.
Und ich dachte mir auch, ja, Penta, dritter Versuch in 3 Wochen. Eigentlich kann der nicht schon wieder schief gehen. Ja, weil das sieht ja am Ende dann auch nicht so gut aus und das fällt den Leuten ja auch auf, wenn man immer gewinnt, aber bei den Titelmatches dann halt nicht. War dann aber doch so. Ja? Ich dachte mir, können sie nicht machen, haben sie aber doch gemacht.
Ja, ich hätte da mehr Vertrauen.
Ja. Und jetzt, klar, jetzt nochmal Chad Gable besiegt, ja auch schon zum 2. Mal. Und er ist so ein bisschen auffällig auch, El Grande Americano gewinnt immer und setzt sich durch und Chad Gable verliert eigentlich immer. Stimmt. Und steht am Ende schlecht da.
Stimmt.
Und ja, vielleicht soll es auch am Ende darauf hinauslaufen, dass am Ende dann das große Match ist, sozusagen Penta gegen El Grande Americano. Und Penta stoppt dann die Erfolgsserie von El Grande Americano, nachdem er Chad Gable schon besiegt hat. Bin ich ganz sicher, dass das so, ja, das ganz große Money-Match ist am Ende.
Ja.
Aber so ein bisschen könnte es in die Richtung gehen. Und ich glaube auch, ja, diese Judgment Day-Geschichte, ja, da kann Penta eigentlich nicht so wirklich weiter drin hängen, weil er sieht da einfach zu schlecht aus, gerade wenn er den Titel nicht gewinnt und hätte er ihn gewinnen sollen. Also ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass der Intercontinental-Titel jetzt in nächster Zeit so ein bisschen mehr hin und her wechselt. Mhm. Gerade auch, weil, wenn da so viele Leute drin sind, da im Titelkampf und keiner von denen ja so richtig der allergrößte Topstar ist, den man jetzt beschützen müsste davor, irgendwann mal auch Niederlagen einzustecken. Ja, dass Penta jetzt gewinnt und dann Chad Gable in ein paar Wochen und dann gewinnt ihn Finn Balor oder so. Ja, sowas. Aber wenn man in die Richtung nicht geht, dann denke ich auch, dann sollte sich Penta langsam zu neuen Ufern aufmachen, die Chad Gable, El Grande Americano-Geschichte abschließen,
ja,
und dann irgendwie auch woanders hinkommen.
Genau.
Zum Abschluss das Tippspiel. Ich hatte Penta, habe da entsprechend 0 Punkte von den 2, die ich hätte bekommen können. Du hattest recht, hast auch gesagt 2 Punkte. Deswegen stand 6 für Helena, 4 für Gerhard. Da liegst du dann vorne.
Yes, sehr schön.
Nächstes Match bei Backlash und auch unser nächstes Thema, Gunther versus Pat McAfee. Mhm. Da gab es bei Raw noch ein Face-to-Face, wie man so schön sagt, wo sie sich aber nicht prügeln durften. Mhm. McAfee hat dann Gunther noch gesagt, ja, dass er so ein bisschen von seinem Weg abgekommen sei, also Gunther, und sein Feuer verloren hätte und dass jetzt eigentlich nur noch ein Job für ihn sei und dass er auch deswegen verloren habe gegen Jey Uso. Und Gunther meinte dann so, ja, gut, dass du mir das so gesagt hast. Ja, jetzt habe ich nämlich wieder auch den vollen Fokus. Und dann gab es ein Match, das Gunther doch ziemlich dominiert hat. Pat McAfee hat sich manchmal gewehrt, aber häufig auch, weil Gunther ihn so ein bisschen gelassen hat. Mhm. Und am Ende hat Gunther dann aber dein Chokehold angesetzt und Pat McAfee ist eingeschlafen und der Ref hat das Match dann beendet.
Ja, ich finde, dieses Match war so, wie es sein musste. Gunther hat das Match klar dominiert, war klar der bessere Wrestler, weil er war überhaupt der Wrestler in dem Match. Und das hat er auch klar gezeigt. Und Gunther war auch natürlich mit seiner europäischen Arroganz immer so ein bisschen, ja komm, Pat McAfee, jetzt komm her, gib mir nochmal und dann hau ich dich aber richtig weg. Und das hat gut funktioniert. Das war ein unterhaltsames Match. Das habe ich mir davon auch erhofft. Oder darüber hatten wir auch schon gesprochen. Es war auf jeden Fall ein Match, was so ein bisschen auch komödiantisch teilweise war. So ein Durchatmen-Match vor dem Main-Event dann. Und das war das, was es irgendwie sein musste. So ein bisschen, was wir ja auch gesprochen hatten. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass es nochmal eine Perspektive für Gunther aufmacht, weil das war es nicht. Es war ein kleines Intermezzo, aber es wird, glaube ich, keine größeren Auswirkungen mehr auf die Zukunft haben. Aber sie sind ja dann im Prinzip auch im Guten auseinandergegangen. Also Gunther hat Pat McAfee Respekt gezollt. Und dadurch kann ja jetzt dann auch Pat McAfee wieder sozusagen normal Gunther kommentieren und Gunther kann zurück zu seinen normalen Matches gehen. Und das wird jetzt nur ein kleines, nettes Match bei Backlash gewesen sein und sehr viel mehr wird daraus nicht werden. Aber ein bisschen hätte ich mir gewünscht, dass Gunther schon nochmal irgendwie eine neue Story auch dazu bekommt.
Ich fand das auch sehr gut, wie das mit Pat McAfee da geregelt wurde, auch für mich genauso, wie man auch so ein Match mit einem Nicht-Wrestler auch gut und halt auch so ein bisschen kompetitiv gestalten kann, indem ja, es nämlich halt auch klar war, Gunther hätte das Match auch viel schneller beenden können, ja, aber er wollte ja, halt auch Pat McAfee zeigen lassen, was er einstecken kann. Und er wollte auch wissen, was Pat McAfee austeilen kann. Und hat es dann auch entsprechend dann eingesteckt. Es gab eine Szene, es gab auch nur eine Szene, in der Pat McAfee irgendwie einigermaßen dran war, vielleicht doch die Überraschung zu schaffen. Und das war, als Michael Cole ihm da geholfen hat und Gunthers Fuß weggezogen hat. Das fand ich auch sehr gelungen. Und auch mit der Respektsgeste war das gelungen. Ich habe auch da ein bisschen Kritik gelesen von manchen, die gesagt haben, ja, das hat er ja nicht bei Sami Zayn gemacht, als der ihn besiegt hatte, oder bei Jey Uso oder auch bei anderen. Für mich hat das gepasst,
ja, für mich
eben
auch.
Weil ja, Pat McAfee kein Wrestler ist. Und ja, da die Schwelle dafür ist viel niedriger. Und der Respekt heißt halt, okay, ja, und also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was da halt war, vom Gefühl, das Gunther da auch vermittelt. Ja, okay, ja, du hast dich jetzt auch im Ring bewiesen, ja, dass du auch einstecken kannst, dass du nicht aufgibst. Du hast auch gesehen, wie schwierig es jetzt ist. Ja, und ja, deswegen, ja, er wollte ja auch dem, vielleicht dem Kommentator da so ein bisschen halt auch näher bringen, wie das so ist, ja, wenn man da im Ring steht und einsteckt und so, und dass das nicht halt so witzig ist und diese Heat-Geschichten, die Pat McAfee auch immer mit, ja, dass das halt nicht irgendwie, ja, so eine Haha, ja, alles lustig hier Geschichte ist, da und ja, wenn man dann tatsächlich im Ring steht und nachdem er das vermittelt hat und nachdem Pat McAfee das auch entsprechend eingesteckt hat, dass da Gunther auch kommt, okay, ja, oh, du hast auch jetzt meinen Respekt auch dafür, was du machst, weil du halt nicht nur da sitzt und da klug daherredest. Ich fand das sehr passend.
Ja.
Und in der Tat, ja, jetzt, wir hatten ja auch darüber gesprochen, kommt da jemand, hilft da jemand, Pat McAfee, das, was auch eine neue Fehde für Gunther sein könnte, das kam nicht. Aber Gunther hat auch beim Raw danach ja seine neue Richtung bekommen. Das ist auch unser nächstes Thema. Noch ein kleiner Blick auf das Tippspiel davor noch. Wir hatten auch beide auf Gunther gesetzt.
Ja, das musste auch sein.
Das musste auch sein. Also, ja, also wenn Pat McAfee da zum Beispiel tatsächlich diesen Pin da bekommen hätte, dann hätte ich auch meinen Glauben an alles Gute und Schöne in der Welt verloren.
Ja, genau.
Du hattest 3 Punkte da, ich hatte 4 und so steht es dann vor dem letzten Match 9-8 für dich.
Uhu. Ja.
Kommen wir zu einem Thema, das bei Backlash nicht vollkommen ist, nämlich der gesamten Main-Event-Szene bei Raw. Da ist nämlich einiges passiert. Ich habe hier auch mir das mal aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse.
Mhm.
Beim Raw vor Backlash kam erstmal Jey Uso raus. Hat ein Promo gemacht, auch um Logan Paul. Da kam dann Paul Heyman raus. Der dann erstmal so einen kleinen Crash-Out, wo er uns 5 Minuten lang erzählt hat, ja, wie gemein doch alle zu ihm waren, insbesondere CM Punk und Roman Reigns, und es ihn praktisch dazu gezwungen hätten, sich mit Seth Rollins zu verbünden. Kam dann aber zu seinem eigentlichen Anliegen, nämlich Seth Rollins wollte ein Titelmatch gegen Jey Uso, und Paul Heyman hat gesagt, du darfst dir auch aussuchen, Jey, wann und wo das stattfindet. Und Jey, ja, wie es sich gehört, hat dann gesagt, machen wir das gleich hier und heute.
Mhm.
Und die Fans waren begeistert. Und wie sich hinterher herausgestellt hat, das war auch die Idee von Seth Rollins und Paul Heyman, Jey Uso genau dazu zu bringen, das so zu machen und das nicht zu fordern, sondern halt ihn einzuladen, das selber vorzuschlagen. Im Main Event von Raw gab es dann auch dieses Match, Seth Rollins gegen Jey Uso. Da hat dann erst Bron Breakker eingegriffen zugunsten von Seth Rollins. Dann ist Sami Zayn gekommen und hat versucht, das auszugleichen. Und als es dann so aussah, als könnte sich Seth Rollins trotzdem durchsetzen, haben wir das erste Mal, naja, das erste Mal nach 2 Wochen, also so lange war es auch nicht. Dann kam aber unangekündigt und ein bisschen unerwartet CM Punk zurück und hat dann für die Disqualifikation von Jey Uso gesorgt. Seth Rollins hat also das Match gewonnen, aber entsprechend die Regeln nicht den Titel. Und Raw endete dann mit, dass Sammy, CM Punk und Jey Uso im Ring waren. Paul Heyman, Bron Breakker und Seth Rollins auf der Rampe. Und man sich hier gegenseitig zugedeutet hat. Nach dem Motto, euch kriegen wir beim nächsten Mal. Und dann, ja, was die Kameras dann nicht mehr eingefangen haben, weil Raw vorbei war, aber dann hinterher bei Social Media zu sehen war. Nach dem Match hat dann Logan Paul noch aus dem Publikum heraus sondern Jey Uso angegriffen. Mhm. Und ja, dann gab es Backlash. Da war von dem Ganzen nichts zu sehen. Beim Raw danach hat es aber wieder eine ganz große Rolle gespielt. Diesmal kam zuerst CM Punk raus. Wurde dann aber auch von Paul Heyman unterbrochen, so wie eine Woche davor Jey Uso. Heymans kam dann auch noch mit Seth Rollins und Bron Breakker, weil alleine in den Ring mit CM Punk hat er sich dann doch nicht getraut. Und ja, Sammy und Jay sind dann auch gekommen, um CM Punk zu unterstützen. Und wir haben dann ein Match angekündigt bekommen für Saturday Night's Main Event. Da ist jetzt noch sozusagen ein Raw dazwischen. Und bei Saturday Night's Main Events wird es geben CM Punk und Sami Zayn gegen Seth Rollins und Bron Breakker. Jey Uso seinerseits, weil es war ja noch nicht vorbei, die Geschichte, kam heraus und hat dann auch nochmal gesprochen über alles, was ihn bewegt, nämlich Logan Paul und die ganzen. Und ja, dann haben wir auch herausgefunden, was Gunther nach seinem Sieg gegen Pat McAfee jetzt als nächstes macht, denn er hat sich ein Titelmatch gesichert. Allerdings nicht diese Woche und auch nicht nächste Woche und nicht bei Saturday Night's Main Event und auch nicht beim nächsten Premium Live Event Money in the Bank, sondern beim Raw nach Money in the Bank wird er antreten und zwar gegen den Sieger des Matches zwischen Jey Uso und Logan Paul, die auch bei Saturday Night's Main Event aufeinandertreffen. Und nach später bei Raw hatten wir dann noch ein kurzes Interview mit Ludwig Kaiser, der hoffentlich jetzt auch wieder zurückkommt, mehr in die Show. Und dann haben wir gesehen, dass Bron Breakker Jey Uso backstage attackiert hatte, nachdem ihm Seth Rollins vorher noch einen Auftrag ins Ohr geflüstert hatte. Das ist passiert in nur zwei Raw-Ausgaben. Ganz viel los. Ja. Seth Rollins, Jey Uso, Gunther, Logan Paul, Sami Zayn, CM Punk, Paul Heyman, alle irgendwie miteinander und ineinander verstrickt. Was machen wir daraus?
Yes, also erstmal, ich finde es ganz großartig. Also Raw gefällt mir richtig gut gerade. Ich finde es super spannend. Ich liebe diese Seth Rollins-Geschichte. Ich finde sie fantastisch. Auch, dass so viele Wrestler daran beteiligt sind, dass da so viel passiert, dass irgendwie immer die Frage ist, hat Seth Rollins jetzt einen Plan? Ist das jetzt der Plan? Macht Jey Uso jetzt gerade das, was er will oder eben nicht? So, dass diese ganzen Fäden, die da irgendwie ineinander laufen und niemand weiß so genau, wer hat jetzt sagen die Enden gerade in der Hand. Ich finde es fantastisch. Was machen wir jetzt da draus? Ja, ich weiß auch nicht genau. Also ich finde es ein bisschen merkwürdig, diese Terminierung von diesem Match Gunther gegen dann den Gewinner von Jey Uso oder Logan Paul. Was mir sozusagen einen Hinweis eher darauf gibt, dass dazwischen noch was passieren wird. Also du hast es gesagt, ich glaube, Money in the Bank ist ja dazwischen noch. Da muss das ja irgendwo eine Rolle spielen. Also da wird Jey Uso auf jeden Fall ein Match haben. Also ich gehe davon aus, dass es Jey Uso sein wird im Übrigen und nicht Logan Paul. Aber also da wird der Gewinner auf jeden Fall ein Match haben und da wird es um irgendwas gehen. Und ich glaube ganz fest, dass das irgendwie mit dieser Seth Rollins-Geschichte zusammenhängt. Dann wieder den Schritt zurück aber zu machen, zu Gunther, ist dann auch wieder so ein bisschen merkwürdig. Aber nichtsdestotrotz zeigt mir, da passiert irgendwie noch was. Und ich finde das ganz toll, dass da noch was passiert. Dann Seth Rollins. Diese ganze Gruppierung. Also jetzt mit Bron Breakker und mit Paul Heyman und mit dessen Ding, dass er Heavyweight Champion werden möchte. Dann, dass er weiter seine Fehde mit CM Punk hat. Dann Bron Breakker hat hier so seine kleinen Zwischenfäden mit Sami Zayn. Ich finde es ganz toll, was da jetzt gerade alles passiert. Und bin da wirklich sehr gespannt, was dann noch kommt und hoffe, dass es das noch wirklich viele Monate begleiten wird und dass das aber auch noch mal weitere Twists bekommt. Also ich habe es ja schon angesprochen, ich fände es mega cool, wenn Becky Lynch da noch mit eingewoben wird, aber ich glaube, dass auch insgesamt diese Gruppe könnte noch ein bisschen wachsen, weil ja auch gerade die gegnerische Gruppe ein bisschen wächst. Also Jey Uso und Sami Zayn ist ein relativ klares Match irgendwie, dann Jimmy Uso schwimmt da noch mit rum, war jetzt bisher nicht dabei, aber passt eigentlich da mit rein. CM Punk ist so ein bisschen das Revival von Survivor Series, wo die ja eigentlich ein Team waren. Da müsste eigentlich dann noch Roman Reigns irgendwie mit reingehören. Also es ist ja alles schon, es ist ja wirklich sehr verwoben in diesen ganzen Storylines der letzten Monate. Und das finde ich wunderbar, wenn es damit weitergeht. Zumal wir die große Geschichte John Cena und jetzt in dem Fall Randy Orton oder Cody Rhodes, über die wir sicher gleich auch noch sprechen, ich fest davon ausgehe, dass das so ein zum Ende des Jahres Ding sein wird und dann aber auch mit Jahresende beendet sein wird, weil John Cena ja dann weg ist, brauchen wir, glaube ich, schon einfach noch eine andere Story, die also irgendwie parallel läuft und weiter die Fäden spinnt, dann auch Richtung nächstes Jahr, nächstes WrestleMania. Und das erhoffe ich mir von genau dieser Story.
Ja, es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass das der Nukleus sein wird für sehr viel, was im nächsten Jahr passiert. Mhm. Ja, es ist ja auch zum Beispiel angedeutet worden, dass Sami Zayn in der Geschichte, als ihm das Titelmatch angeboten wurde, ja, dass er sich das verdienen will. Das könnte zum Beispiel zu einer Sami Zayn-Herausforderung von Seth Rollins bei der nächsten WrestleMania sozusagen so ein bisschen Foreshadowing gewesen sein. Mhm. Ganz viele Möglichkeiten. Man weiß nicht, wohin es geht. Was ist im Zweifel mit Logan Paul? Ja, wenn er gewinnt oder auch wenn er verliert dann gegen Jey Uso? Auch eine Frage, die ist, war es jetzt Zufall, dass das Interview mit Ludwig Kaiser war, direkt vor einem Angriff auf Jey Uso, eine Viertelstunde danach, nachdem wir erfahren haben, dass Gunther da das Match haben wird, wird es jetzt so ein bisschen so ein Imperium-Revival geben, dass man auch wieder mehr miteinander macht. Ja, vielleicht auch plausibler jetzt, wenn Gunther nicht Champion ist. Mhm. Ja. Und vielleicht dann auch verstärkt in irgendwelchen Tag-Team-Matches ist, wo er dann vielleicht auch wieder einen Partner braucht. Solche Fragen. Ich denke auch, das ist sehr gut jetzt auch aufgebaut. Sehr viele Möglichkeiten, auch sehr viele interessante Möglichkeiten, ohne dass man halt schon vorher weiß, in 3 Monaten wird es jetzt zu diesem oder jenem Match kommen und jetzt man schleppt sich jetzt so noch so ein bisschen dahin, obwohl man eigentlich schon weiß, was passieren wird.
Nee, genau, das bietet jetzt eine Fülle an Möglichkeiten, die jetzt alle kommen können oder auch nicht. Und das ist jetzt auf jeden Fall viel Stoff, den man jetzt für die nächsten Monate hat, ohne eben, dass man jetzt sagt, okay, läuft am Ende darauf hinaus und das ist es dann irgendwie. Aber es ist jetzt auf jeden Fall eine ganz große neue Story, die für mich auch solide aufgebaut ist, die irgendwie passt, die auch ein bisschen mit neuen Konstellationen arbeitet. Also eben gerade Seth Rollins, Bron Breakker und Paul Heyman, die hatte ich jetzt nicht auf meiner Karte, dass das irgendwie mal so eine Kombi sein wird, die irgendwie mal Wrestling dominieren wird. Aber macht total Sinn. Also so wie es jetzt ist, ist es irgendwie auch logisch, finde ich. Und das finde ich immer ganz schön. Und ich glaube, dass es da unheimlich viel coole Sachen noch geben kann, die daran anknüpfen.
Ja, ich denke, vielleicht auch bei unserer nächsten Ausgabe wissen wir da vielleicht auch mehr. Können wir es auch mehr so bewerten. Im Moment ist ja, also es passiert einiges, aber es ist so auch so ein bisschen schwer, alles zu greifen. Was auch spannend ist, aber was auch, es immer die Frage ist, wo geht's denn jetzt hin und was machen wir dann?
Genau, es ist ein bisschen unpredictable, aber das finde ich eigentlich ganz schön. Und weißt du eigentlich noch, weil du hast es dir aufgeschrieben, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ist es eigentlich so, dass Gunther ein Titelmatch gegen den Gewinner von Jey Uso gegen Logan Paul haben wird oder nur ein Match?
Ein Titelmatch.
Ein Titelmatch? Ja. Okay, weil es hätte ja sonst auch sein können, dass keine Ahnung, also Logan Paul gewinnt dieses Match. Gunther hat dann ein Match gegen Logan Paul, aber Logan Paul verliert mittlerweile schon wieder den Titel. Und dann hat Gunther ein Match gegen Logan Paul, ohne dass es ein Titelmatch ist. Aber so ist es wahrscheinlich nicht.
So ist es nicht. Also okay. WWE ist ja auch bekannt dafür, na, manchmal auch so ein Wording zu benutzen, was irgendwas nahe liegt, was dann aber dann doch nicht so ist. Gab es auch alles schon, aber mein Verständnis und soweit ich das gesehen habe, auch das Verständnis von allen anderen Beobachtern ist, Gunther kriegt sein Titelmatch in 4 Wochen bei Raw gegen wer immer da Champion ist.
Aber das bedeutet ja zwangsläufig, dass es eigentlich dann bei Money in the Bank keinen Titelwechsel geben kann, wenn das die Lesart ist. Weil es kann ja dann nicht sein. Also wenn jetzt eben Jey Uso gewinnt und Gunther aber nach Money in the Bank ein Titelmatch gegen Jey Uso haben wird, dann muss Jey Uso ja nach Money in the Bank noch Champion sein.
Ja, aber gut, da kann man dann halt, da hat man dann halt die Möglichkeiten, ja, wenn, kann ja auch sein, dann ist man beim Raw danach und sagt, hier, das ist jetzt der Main Event, Gunther, Herausforderer auf den Titel gegen Jey Uso und dann am Start von Raw kommt Jey Uso raus für ein Promo, wird aber attackiert und von Gunther da und dann kommt irgendjemand raus und löst sein MITB Match ein und wird dann Champion und der tritt dann im Main Event gegen Gunther an. Also sowas ist auch immer eine Möglichkeit, würde ich sagen.
Das stimmt.
Aber auch MITB viele Möglichkeiten dieses Jahr.
Finde ich auch. Es ist sehr offen. Ich finde, das Feld ist sehr groß und es ist sehr offen und es gibt sehr viele, die auch auf einem hohen Level mitspielen.
Ja, auf einem hohen Level mitspielen taten auch Randy Orton und John Cena im Main Event. Dann
mit dem höchsten Level
bei mitspielen. Backlash. Ja. Allerhöchstes Level. Am Tag davor hatten wir noch gesehen, was wir auch schon davor gesehen hatten, nämlich einen RKO von Randy Orton zum Ende von SmackDown, nachdem John Cena uns mal wieder erklärt hat, was für schlechte Menschen wir sind und wie böse er zu uns sein wird und dass er unsere Kindheit beenden wird. Und ja, dann gab es erst einen Angriff von einem Randy Orton Doppelgänger, der ehrlich gesagt aber nicht sehr nach Randy Orton aussah, sondern so ein bisschen ein Kopf
halb
kleiner.
Halb so groß, genau.
Genau, halb so groß und halb so schwer. War, John Cena hat das wohl überzeugt. Aber dann kam noch der richtige Randy Orton und es kam zu einem RKO. Bei Backlash dann gab es ein sehr langes Match, 28 Minuten hat das ungefähr gedauert, auch mit sehr viel hin und her, auch so ein klassisches, episches WWE Main Event Match mit 2 Referees, die zwischenzeitlich K.O. gehen.
Tables waren dabei,
Offizielle, die dann alle 6 oder 7 ein RKO bekommen haben. Und ganz am Ende hatten wir R-Truth als entscheidenden Faktor, der nämlich einen Punt-Kick von Randy Orton verhindert hat. Und anschließend schaffte John Cena dann nach einem Schlag mit dem Titelgürtel den Pin an Randy Orton. Und auch da, wie bei Raw, ging es auch da noch etwas weiter bei der Pressekonferenz. Das ist kein englisches Wort. Bei der Pressekonferenz von Backlash kam dann R-Truth zu John Cena und hat ihm gesagt, hier, musste das denn sein? Du bist doch mein Kindheitsheld und so. Und dann hat John Cena ihm noch das Attitude Adjustment da durch den Tisch gegeben. Und jetzt ist R-Truth vielleicht auch davon geheilt, zu sagen, hier, John Cena ist doch mein Kindheitsheld und der beste und liebste von allen.
Ja, John Cena hat angekündigt, Kindheiten zu zerstören und John Cena hat Kindheiten zerstört. Mir hat's gut gefallen, das Match. Also mir hat's sehr gut gefallen. Es war genau das, was ich erwartet habe. Es war so ein richtiges Legend-Match. Es war eben auch sehr lang. Ich fand es teilweise ein bisschen zu lang vielleicht sogar, aber es war wirklich alles dabei. Es war sehr spannend. Es waren schöne Aktionen. Es hatte auch sehr viel mehr Fahrt, finde ich, als das Main Event von WrestleMania, als John Cena gewonnen hatte. Das war jetzt aufregender noch. Und deshalb war auch die Länge dann in Ordnung. Es war schön. Und ich finde wirklich, es war ein Match, in dem eigentlich beide im Prinzip gleich auf waren. An sich hätte Randy Orton das ja irgendwie auch zwischenzeitlich schon gewinnen müssen, dieses Match. Und dann kam R-Truth, / eigentlich wieder Travis Scott ähnlich und hat zwar jetzt nicht wirklich einen Beitrag geleistet, aber dann doch irgendwie wieder das Match verändert. Und damit ist John Cena jetzt wieder Champion und damit kann ich leben, weil damit habe ich auch gerechnet. Und es war relativ klar, dass John Cena das jetzt auch wird. Aber Randy Orton hat sich natürlich fantastisch geschlagen und geht da jetzt auch nicht mit einem blauen Auge raus, sondern geht eigentlich als der Gewinner der Herzen heraus und ist eben the Legend, der er ist. Und das ist auch nicht angeknackst.
John Cena, auch nach dem Sieg, hat wohl auch, so wie man es dann bei Social Media sehen konnte, nach dem Match auch noch sehr große Ovationen von dem Publikum in St. Louis dann bekommen und Thank you, Cena, Sprechchöre. Mhm. Ich glaube, dass WWE immer halt noch auf dem schmalen Grat mit Heel John Cena. Mhm. Sie haben sich offensichtlich die Kritik auch am Main Event von WrestleMania zu Herzen genommen und jetzt bei Backlash darauf gesetzt, wieder so ein, wirklich so ein episches Main-Event-Match zu machen. Haben aber, glaube ich, halt auch deswegen halt wieder das Problem, dass ungefähr die Hälfte des Publikums zu John Cena steht. Und jetzt auch während des Matches gab es ja auch so konkurrierende Sprechchöre. Mhm. Und da ging meine Wahrnehmung so ein bisschen in die Richtung, dass die Pro-Cena-Sprechchöre jetzt die etwas tieferen von der Stimmlage sind und so ein bisschen die Umkehrung von früheren Zeiten. Und auch da wird interessant sein, wie WWE das weitermacht und wie man das auch jetzt in den nächsten Monaten macht und wie lange auch man mit dieser Story das durchhalten kann, auch je näher man dann zum wirklichen Ende kommt. Mhm. Ja, also es ist für mich schwer vorstellbar, dass man sein letztes Match, wo jetzt zumindest die Gerüchteküche sagt, dass das bei Saturday Night's Main Event im Dezember in Boston sein könnte, dass man das irgendwie so gestalten kann, dass das Publikum da nicht zu 99,9% pro Cena ist.
Ja, aber findest du das ein Problem? Also ist es vielleicht dann wieder für den neuen Champion ein Problem, wenn das dann wieder Cody Rhodes ist, aber von dem, was ich ausgehe. Aber es ist, ich finde es, ein Heel zu sein, birgt schon, glaube ich, erstmal mehr die Chance, dass man Publikumsliebling auch ist, weil ich glaube, das Publikum mag diese edgy Personen lieber als diese total allglatten Typen. Wobei Cody Rhodes da so ein bisschen Gegenbeispiel ist, weil der ist ja schon wahnsinnig beliebt auch, der verkauft sich auch wunderbar und der ist einfach total glattes Babyface. Aber ich glaube, insgesamt haben Heels es eigentlich einen Ticken leichter fast zu überzeugen, weil sie eben so ein bisschen edgy sind, weil sie irgendwie unerwarteter sind, weil sie, wenn man das auch sehen möchte, wenn man sich da auch so ein bisschen eben hineinversetzen möchte und sagen möchte, ja, das ist ja auch ein richtig böser Typ, der hat die jetzt alle fertig gemacht hier. Und das funktioniert bei John Cena jetzt halt auch so. Und ich sehe da jetzt erstmal noch nicht so ein großes Problem, kann aber in der Tat dann vielleicht so im Dezember dann eins werden, wenn danach irgendwie WWE ohne John Cena wieder auskommen muss und man dann sich überlegt, okay, was machen jetzt eigentlich die John Cena so mega fanden? Finden die denn jetzt den neuen Champion auch immer noch mega?
Ja, also ich glaube nicht, dass es wirklich ein Problem ist für WWE. Es ist allerdings was sie, glaube ich, halt im Auge behalten und gut managen müssen.
Ja.
Weil es ist auch so ein bisschen die Frage, aus meiner Sicht, was ist John Cena, kann nicht dauerhaft gegen Leute auf dem Niveau von Cody Rhodes oder Randy Orton antreten.
Nee, das war's jetzt. Es gibt jetzt niemanden mehr.
Die gibt's eben nicht mehr so. Ja. Und also es sieht ja so aus, als sei sein nächstes Match dann vielleicht gegen R-Truth.
Ja. Ja, das ist ein Downgrade.
Das ist dann ein Downgrade. Ja, und aber das ist dann halt die Frage. Und gerade halt mit der Edginess, ja, also Randy Orton ist ja auch so Definition von Edgy Babyface und der auch Ja, also ein halbes Dutzend RKOs gegen Offizielle ist ja auch nicht so der klassische Babyface-Move eigentlich.
Ja.
Und halt gegen Leute, die das so ein bisschen weniger haben, auch diese Aura selber, da ist halt schon die Frage, inwieweit man dann tatsächlich ihn da noch als Heel etablieren kann. Aber also WWE wird damit umgehen können. Ja, es ist ja ein ähnliches, auch zum Beispiel bei Jacob Fatu ist das ja auch schon seit einigen Monaten so, wo man das dann irgendwie da in der Schwebe halten muss. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall da eine spannende Aufgabe für das Team um Triple H.
Meinst du, Roman Reigns könnte ein Gegner für John Cena werden in den nächsten Monaten? Weil der ist jetzt auf jeden Fall in der Liga, in der wir uns da jetzt im Moment bewegen.
Ja, das ist auch die Frage. Eine Frage, die da, glaube ich, auch ist, ist, wie viele Topstars will man gegen John Cena verlieren lassen auf dem Weg bis zum Ende des Jahres, wo er dann geht. Also, klar kann man sich überlegen, was sind die größten Matches, die er noch machen kann. Ja, man kann sich überlegen, okay, gegen Roman Reigns, gegen CM Punk, gegen Seth Rollins noch zum Beispiel. Und aber also was macht man dann, wenn er dann alle besiegt hat und dann am Ende gewinnt dann zum Beispiel Cody Rhodes das Rematch und dann ist John Cena aber weg? Das ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube auch, also über Roman Reigns haben wir jetzt nicht mehr so viel geredet. Auch nach WrestleMania. Ich denke aber, dass Roman Reigns eigentlich nicht sehr viele Niederlagen sich in nächster Zeit noch erlauben kann.
Ja.
Auch um seinen Status zu halten, den er da hatte. Also vor, keine Ahnung, 14 Monaten war noch unbestritten der größte Star in WWE. Jetzt zwei große Niederlagen bei WrestleMania, sein Auftritt beim Royal Rumble war jetzt auch nicht so besonders episch. Bei Raw nach WrestleMania jetzt auch ausgeschaltet worden wieder von Seth Rollins. Also wenn man da noch Roman Reigns jetzt zurückkommen lässt Richtung SummerSlam und er bei SummerSlam auch noch gegen John Cena verliert, das ist, glaube ich, das ist dann auch schwierig. Und auch das ist was man sich bei WWE überlegen muss, dass es halt die eine Sache ist, was passiert bis zum 31.12. mit John Cena und wie kann man da das Beste draus machen, aber auch wie geht es dann am 1. Januar weiter.
Ja, stimmt. Ja, gut, Roman Reigns würde insofern da reinpassen, als dass es irgendwie klar ist, dass er sozusagen unter Cody Rhodes steht. Also jetzt in der Wer kann was, weil er hat ja gegen Cody Rhodes seinen Titel schon verloren und dann wäre er wenigstens sozusagen in dieser Liste, die aufgemacht wird, nämlich John Cena steht im Prinzip noch über Cody Rhodes, Roman Reigns steht unter Cody Rhodes, also steht Roman Reigns auch unter John Cena im Moment, würde er da zumindest noch reinpassen. Aber ich sehe schon total, was du sagst. Und ich glaube, das ist das Problem von Roman Reigns. Er ist einfach so über allem gewesen, dass es jetzt eigentlich gerade kaum gut weiter für ihn gehen kann. Weil er kann nicht so richtige Mid-Card-Matches einfach irgendwie bestreiten, wo er gewinnt. Der muss sich in so einer Top-Liga bewegen. Da muss es aber vorangehen. Da müssen Leute aufgebaut werden. Da müssen Leute Matches gewinnen. Die aber wiederum am besten nicht gegen Roman Reigns, weil Roman Reigns ist ja eigentlich so the best of all time so gerade in den letzten Jahren gewesen. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Ich glaube auch der Grund, weshalb man Roman Reigns jetzt gerade eben nicht so viel sieht. Aber spannend fände ich das auf jeden Fall, diese Fehde. Und es wäre zumindest was, was irgendwie in diese Top-Liga reingehören würde. Weil John Cena gegen R-Truth, muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. So. Er passt jetzt schon in die Story und ist eben so ein Achtungssieg für John Cena, der jetzt einfach nochmal seinen Championship dann verteidigen kann, aber das ist muss ich jetzt nicht zwingend haben, dieses Match.
Ja. Wir hatten es ja auch letztes Mal schon, sehr viele Große Events stehen jetzt auch in Zukunft an. Saturday Night's Main Event, dann Money in the Bank. Mhm. Dann im Juli noch ein Saturday Night's Main Event. Dann jetzt auch kürzlich angekündigt am 28. Juni dann WWE Night of Champions in Saudi-Arabien. Mhm. Und das Ganze führt uns dann Anfang August zum zweitägigen SummerSlam. Also da sind auch sehr viele Matches zu füllen da in der Zeit. Und John Cena gegen Artus beim jetzt kommenden Saturday Night's Main Event, wenn es auch ja nicht die ganze Nacht tragen muss, sondern man da halt eben noch das andere Titelmatch hat und das große Tag Team Match mit Seth Rollins und Bron Breakker und CM Punk und Sami Zayn.
Ja, dann ist es nur so ein John Cena macht R-Truth in 2 Minuten K.O. Dann hat John Cena einfach wieder bewiesen, dass es halt kann.
Ja, also ich glaube, in die Richtung geht es dann halt. Ja. Und dann Richtung Money in the Bank und Night of Champions und SummerSlam dann wieder die größeren Herausforderungen.
Ja.
Und ja, wir das jetzt schon hatten, ja, so viele Leute von dem ganz großen Kaliber hat man halt nicht. Und jetzt irgendwie ja, 3-mal Cena gegen CM Punk und Cena gewinnt immer, ist es vielleicht auch nicht.
Stimmt.
Thema gewinnt immer. Blicken wir aufs Tippspiel. Da hatten wir auch beide auf John Cena gesetzt und beide hatten auch gesagt, ja, da sind wir uns sicher, 5 Punkte. Mhm. Und deswegen Endstand bei unserem Tippspiel bei Backlash, Helena 14, Gerhard 13.
Yay.
Nee, das, ich drücke die falsch. 4, das wollten wir.
Ja, richtig so.
Großer Applaus für Helena. 1-1 steht's.
Angemessen.
Jetzt hier, ich habe WrestleMania gewonnen, du Backlash. Dann sehen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Auch eine Frage, wie es beim nächsten Mal weitergeht, haben wir an der Spitze der Raw Women's Division. Also nämlich Io Sky und Rhea Ripley immer noch ineinander verkeilt. Bei Raw vor Backlash hatte Io Sky ein Match gegen Roxanne Perez, hat das auch gewonnen. Und danach eine schöne, faire Geste, so Handshake zwischen den beiden. Aber es war nur eine List von Roxanne Perez. Denn dann hat Julia Io Sky von hinten angegriffen. Und Roxanne Perez hat sich da auch beteiligt. Und dann haben sie Io Sky da im Ring liegen lassen. Mhm. Sie hat keine Hilfe bekommen, ja, weil Rhea war in Australien und Damage Control ist zum Teil gefeuert und zum Teil noch nicht wieder zurück.
Ja.
Und die arme Rio war da ganz alleine. Beim Raw jetzt nach Backlash war Rhea aber wieder da. Wir hatten deswegen dann auch ein großes Tag-Match. Rhea Ripley und Io Sky im Main Event in einem langen Match haben gewonnen gegen das Tag Team von Julia und Roxanne Perez. Und die Rhea hat danach auch noch einen langen Blick auf den Titelgürtel von Io geworfen und auch deutlich gemacht, dass sie den eigentlich immer noch zurückhaben möchte und auch bald wieder ein Titelmatch will.
Ja, sehr gut, Rhea. Halt den Blick fest auf den Titel. Das muss jetzt irgendwann kommen. Ich warte drauf. Aber ich fand das jetzt eigentlich ganz nett. Ich fand diese Fehde ganz nett. Es war natürlich ein riesiger Einstieg für Julia und Roxanne Perez. Also höher kannst du es jetzt eigentlich gerade nicht haben als Einstieg. Sie haben sich gut geschlagen. Das zeigt die Länge des Matches und aber auch, sie haben sich einfach gut behauptet. Sie haben gut ihre Aktionen zeigen können. Ich finde gerade Roxanne Perez schlägt sich sehr, sehr gut, auch in ihren Promos. Sie ist eine gute Rednerin. Sie ist ja jetzt auch schon eine Weile immer wieder auch auf Top-Positionen dabei. Und das finde ich gut, hier die Women's Division einfach auch zu erweitern um diese Frauen. Und dennoch, jetzt können sie aber langsam wieder auf so eine Titelfehde zwischen Io und Rhea zulaufen. War jetzt gut für die NXT-Frauen. Und jetzt langsam sollte Rhea aber ihren Titel wieder gewinnen, finde ich.
Ja, ich hatte ja letztes Mal meine Theorie gesagt, Rhea gewinnt den Titel in Australien.
Wann ist es nochmal?
Das ist noch eine ganze Weile hin. Das ist das im September, Oktober.
Ja, nee, das gefällt mir dann nicht. Das ist zu lange.
Also erst nach dem SummerSlam.
Ja. Nee, ich glaube ja, also ich habe nochmal drüber nachgedacht, was deine These war, aber ich glaube, dass Rhea dann eher als Champion nach Australien fährt, als dass sie es da holt. Aber das könnte so eine SummerSlam-Geschichte werden, dass Rhea den Titel gegen Io holt.
Ja, wäre auf jeden Fall vom Status her ein Match, das auch gut zum SummerSlam passen würde, total, weil sie sind ja hier die beiden Top-Frauen bei Raw. Das ist ja auch jetzt nochmal hier sehr eindeutig klargestellt worden, mit ihrem am Ende ja auch sehr deutlichen Sieg dann gegen Julia und Roxanne Perez. Das ist ja auch so ein bisschen die Botschaft, ja, das sind die Neuen und die kommen auch, aber die sind noch nicht auf dem Level, auf dem die anderen da sind.
Genau, finde ich nämlich auch. Aber sie haben sich gut geschlagen und gut präsentiert und haben jetzt auch Sprechrollen gehabt, das erste Mal wirklich. Und das ist auf jeden Fall eine gute Zukunft irgendwie für die Women's Division bei Raw.
Ja, kommen wir noch zu unseren, nach unseren großen Themen, noch zu unseren Quick Hits, wie ich das nenne.
Quick Hits.
Noch ein paar Sachen, die auch in diesen zwei Wochen passiert sind. Wir hatten auch unsere Neuen oder Rückkehrer, die wieder ein paar Siege eingefahren haben. Sheamus gegen Austin Theory, Rusev gegen Otis, Aleister Black gegen Carmelo Hayes. Da geht's weiter.
Ich bin immer noch kein Aleister Black-Fan. Ich bin immer noch kein Rusev-Fan. Und finde, bei beiden braucht es jetzt nicht unbedingt als Ergänzung des Kaders. Also bei Rusev fand ich das jetzt noch mehr als bei Aleister Black. Also bei Aleister Black sehe ich jetzt schon ein, dass der auch so ein bisschen was Deepes hat. Dass der so ein bisschen so ein Typ mit einem Plan, man weiß nicht genau, man schaut ihn noch nicht so richtig. Er ist eben eher so dark, er ist so undurchsichtig. Das kann ja noch nett werden. Und da gibt es auch noch nicht so viele von. Also ein bisschen war das, haben wir schon drüber gesprochen, der dunkle Shinsuke Nakamura war auch so ein bisschen in der Art, der jetzt irgendwie wieder gerade nicht mehr da ist. Aber so, das vielleicht noch, aber sonst gibt es diesen Typ Aleister Black nicht so sehr. Aber Rusev, von dem haben wir schon fünf. So. Und den einen haben wir gerade mit Braun Strowman entlassen. Also, und es hatte auch einen Grund, warum wir Braun Strowman entlassen haben, weil eigentlich diese Figuren nämlich meistens nicht so viel mit sich bringen, was man jetzt irgendwie daraus entwickeln könnte. Gegenbeispiel ist Jacob Fatu, der auch so ein bisschen so ein Typ war und aus dem man was entwickeln konnte. Aber das ist jetzt halt auch gerade besetzt. Also Jacob Fatu ist halt jetzt auch der Titelträger. Und dieser Typ, der macht jetzt gerade schon was. Und dann brauchte man jetzt nicht nochmal so ein bisschen bestialischen Bolzer, der nicht so viel irgendwie, nicht so viel im Kopf hat, sondern einfach nur die Leute umrennt. Und dann ist es jetzt auch ja ein Böser, was sich gezeigt hat, weil er eben ja gegen Otis auch gekämpft hat und gegen die Alpha Academy, die ja einfach so diese netten Trottel von nebenan sind. Ich aber gerne mag und das brauchte man jetzt aus meiner Sicht nicht zwingend. Ich bin auch nicht der allergrößte Sheamus-Fan, weiß ich nicht, wie du das siehst. Liegt vielleicht auch daran, dass ich Sheamus irgendwie, glaube ich, in seiner goldenen Ära irgendwie nicht erlebt habe, sondern eigentlich war er immer nur der Rückkehrer so in den letzten zwei Jahren. Aber der macht auf jeden Fall, also der macht keine schlechten Matches. Also das kann man sich mal geben, so auf eben irgendwie in der Mitte von einer normalen Raw-Ausgabe kann man dann auch mal Sheamus gegen Austin Theory sehen. Oder gegen Grayson Waller oder gegen irgendjemanden. Also damit kann man einen Abend füllen, aber wegen dem schalte ich jetzt den Fernseher nicht ein.
Okay, du schaltest aber vermutlich das nächste Raw dann trotzdem ein. Zwar nicht wegen Sheamus, aber mit Sheamus gegen
Trotz
Grayson
Sheamus.
Waller.
Nein.
Ja, schaltest du ein wegen Alexa Bliss, die jetzt nämlich auch wieder zurückgekehrt ist, nachdem sie schon beim Royal Rumble zurückgekehrt war und hat jetzt mit Zelina Vega gewonnen im Tag Match gegen Chelsea Green und Piper Niven.
Ja, also Alexa Bliss, entschuldige.
Hat danach auch im Backstage-Bereich noch Charlotte Flair angesprochen und hat gesagt, lass uns reden.
Ja, gut so. Also Alexa Bliss finde ich cool. Aus der kann man, glaube ich, viel mehr noch machen. Die ist jetzt so ein bisschen auf so einer Warmhalteposition. Auch jetzt dieses Bündnis mit Zelina Vega kam jetzt auch so ein bisschen out of nowhere, um ehrlich zu sein. Passt jetzt ganz gut, weil es immerhin also ist ein Champion, um den es da geht. Und Alexa Bliss musste jetzt da irgendwo eingeflochten werden, um halt wieder dabei zu sein. Aber ist es schon richtig, dass sich Alexa Bliss jetzt eher dann Richtung Charlotte Flair orientiert? Weil das ist eigentlich so die Ebene, auf der sie auch spielen sollte. Und auf der sie, glaube ich, auch gute Matches machen kann. Aber ich hoffe auch einfach, dass diese Wild Chicks wieder so ein bisschen eine Rolle spielen, wiederkommen und dass sie da, was ja, glaube ich, auch mal angedacht war, so ein bisschen eingewoben wird. Weil sie eigentlich braucht sie noch so ein bisschen Hintergrund. Sie ist jetzt wirklich schon sehr allein auf weiter Flur, auch mit ihrer Figur und mit ihrem Aussehen, mit ihrer Art. Und das funktioniert alleine, glaube ich, nicht so gut, wie es funktionieren würde in einem größer angelegten Setting.
Nia Jax ist neuer Number One Contender auf den Titel von Tiffany Stratton, nachdem sie Jade Cargill besiegt hat im Number One Contenders Match, nachdem Naomi mal wieder eingegriffen hat und Jade den Sieg gekostet hat.
Ja, ein bisschen hat sich WWE da so auf die alten Stories zurückgezogen. Also ich hatte eigentlich schon eher gedacht, dass es jetzt sozusagen für alle vier Frauen in eine neue Richtung geht, dass sich doch wieder Jade Cargill gegen Tiffy formieren wird und dass da die beiden eben eine neue Geschichte gemeinsam entwickeln können. Das passiert jetzt also nicht. Es geht jetzt doch wieder sagen, um das, worum es irgendwie immer ging. Es ging um Tiffy gegen Nia und es ging um Jade gegen Naomi. Finde ich jetzt per se nicht schlecht, weil ich glaube, das sind schon noch jeweils Stories, die man auch weiter flechten kann und die auch gute Matches hervorbringen. Aber so ein bisschen den Weg zu neuen Ufern hätte ich mir in diesem Fall schon gewünscht. Aber ich glaube, es wird auch nur eine Zwischenstation werden. Ich glaube, da wird noch more to come.
Ja. Also ich muss auch sagen, mich hat das jetzt nicht vom Hocker gerissen. Ich bin nicht begeistert. Also jetzt wieder Nia Jax gegen Tiffany Stratton.
Ja, ist so ein bisschen ausgelutscht irgendwie. Ja, finde ich auch.
Das wissen wir. Und Jade Cargill gegen Naomi, hatte ich ja auch schon, glaube ich, beim letzten oder beim vorletzten Mal gesagt. Ja. Da brauche ich auch nach ihrem WrestleMania-Match eigentlich mehr davon.
Das hätte jetzt auch zu Ende sein können, diese Fehde, finde ich. Das wäre es jetzt irgendwie gewesen. Und man hätte auch Naomi hätte man auch mal eine neue Story geben können. Also alle vier hätten eigentlich das verdient gehabt, auch irgendwie jetzt eigene Wege, neue Wege zu gehen. Und sie hängen jetzt doch wieder in ihren immer gleichen Fäden fest. Aber was ich noch mit dir besprechen wollte, ich habe auf Naomis Instagram habe ich ein Bild gesehen von ihr und Jacob Fatu. Familiär macht das ja wieder Sinn, weil Naomi ist ja mit Jimmy Uso verheiratet. Und die sind ja verwandt, also ist das ja irgendwie auch sinnvoll. Aber es war eben nicht einfach nur so ein random private Pick, sondern es war schon Naomi in ihrem Caution-Outfit und Jacob Fatu in seinem, Jacob Fatu-Outfit. Und da dachte ich mir, das wäre ja auch eine interessante Kombi. Wenn da jetzt auch wieder die Division-Grenzen so ein bisschen aufgelöst werden, wenn man dann Naomi in diese alte Bloodline, neue Bloodline-Story mit einbinden würde, fände ich auch ganz schön. Das wäre so ein bisschen das Äquivalent zu, ich möchte, dass Becky Lynch bei Seth Rollins mitmacht. Wär das, fände ich auf jeden Fall eine interessante Kombination. Glaube ich, würde nicht passieren, aber wollte ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, dass ich das gut fände und vielleicht wird es ja irgendwie, vielleicht hört ja Paul Levesque gerade zu und organisiert das mal.
Vielleicht, ja. Der war ja auch immer viel involviert, auch so in Intergender-Sachen in seiner Hochzeit mit Stephanie und so. Mhm. Vielleicht sehen wir davon ja auch wieder mehr in nächster Zeit. Mhm. Mehr werden wir auch sehen in nächster Zeit von Fraxium, weil nach zwei Siegen bei SmackDown in Folge durften sie in einem Non-Title-Match gegen die Street Profits antreten und haben diese dann auch direkt besiegt.
Das war ein großes Upgrade im Vergleich zu was Pretty Deadly das letzte Mal. Das wir hatten ja letztes Mal noch drüber gesprochen, dass Fraxium da so ein bisschen low einsteigt mit einem Sieg gegen Pretty Deadly, bedauerlicherweise. Und jetzt direkt auf zu den Champions. Das war ein großer Schritt und sie haben sich gut geschlagen, sie haben gewonnen. Also es ist klar, jetzt Fraxium spielt jetzt ganz oben in der Tag Team Division mit. Aber ich finde es gut. Wir haben drüber gesprochen. Tag Teams haben in den letzten Monaten so ein bisschen geschwächelt aus meiner Sicht. Es war so ein bisschen lahm, es war ein bisschen langatmig, es waren immer die gleichen, die gleichen Fäden hatten. Und so ein neues dynamisches Tag-Team, was irgendwie nochmal eigene Storys und Fäden und Probleme auch mit sich bringen kann, finde ich genau das Richtige.
Ja, Street Profits noch ein bisschen angeschlagen von ihrem Ladder-Match, ihrem TLC-Match. Deswegen nicht bei 100% und das vielleicht auch so ein bisschen jetzt hier die Begründung für sie.
Ja.
Aber wird jetzt ja wohl zum Titelmatch vermutlich relativ bald kommen. Also das wäre ja auf jeden Fall das Logische.
Und glaubst du, sie gewinnen?
Ja, das wollte ich dich eigentlich gerade fragen.
Fraxium, zurückgegeben.
Kommen sie direkt zum Titel?
Ich glaube nicht.
Ich würde ja sagen, schon. Ja? Weil,
Die Street Profits jetzt auch nicht mehr so viel Zukunftsperspektive haben.
Nee, weil, ja. Und Fraxium ist neu und jetzt offensichtlich ist man bei WWE von ihnen begeistert und jetzt gibt man ihnen den Titel und da ist auch, glaube ich, halt mehr Potenzial auch wieder für Matches mit den anderen etablierten Teams, DIY und Motor City Machine Guns, als wenn die Street Profits den Titel da weiter haben, weil die Matches hatten wir alle schon.
Ja, das stimmt. Aber ich könnte mir genau das vorstellen, dass es halt erstmal unter dem Titel zu solchen Matches kommt. Also das Fraxium ist jetzt hoch eingestiegen. Fraxium hat jetzt so einen Kantersieg im Prinzip erreicht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch funktioniert, wenn Fraxium jetzt den Titel nicht gewinnt. Also, dass die Street Profits dann weiter so ein bisschen das sozusagen das Unerreichbare erstmal sind, auf dem sich die Tag-Teams darunter jetzt dann bekriegen. Und dass da Fraxium für auch irgendwie mehr Energie und für mehr Spannung sorgen kann, als wenn sie jetzt wirklich direkt Champions sind und dann immer in Titelmatches gegen diese anderen Tag-Teams kämpfen. Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass das irgendwie in beiden Fällen mehr Schwung reinbringt und dass es in beiden Fällen funktioniert. Und deshalb muss, glaube ich, Fraxium nicht zwingend jetzt diese Titel auch gewinnen, um da ganz oben mitzuspielen.
Ja, ganz oben mitspielen werden auch im nächsten Jahr die beiden Sieger des Money in the Bank Matches. Beim kommenden SmackDown beginnen die Qualifikationsmatches. Hast du einen ganz early Guess für die MITB-Sieger dieses Jahr?
Also ich könnte mir bei den Frauen Jade Cargill vorstellen, weil die eigentlich jetzt mal sowas braucht. Also ich finde, sie brauchte eigentlich schon das Titelmatch gegen Tiffy. Hat sie jetzt nicht bekommen. Aber das wäre ja auch ein Grund, weshalb sie das jetzt nicht bekommen hat. Weil sie nämlich eigentlich Richtung Money in the Bank geht. Und da den Koffer tatsächlich bekommen könnte und vielleicht dann wieder so in diesem Top-Level auch bleibt und da diese Matches dann auch haben könnte, die sie sozusagen damit drin behalten, dass sie eine reale Chance auf diesen Titel hat. Bei den Männern bin ich mir ganz unsicher, weil es da wirklich viele Anwärter gäbe, die das machen könnten. Also Drew McIntyre könnte es nochmal werden, Damian Priest könnte es werden. Das wäre ja die zum Beispiel. Aber theoretisch könnte es auch irgendwie so jemand wie so ein Penta werden oder so, der dann halt doch nochmal dann vielleicht nicht auf die ganz großen Titel, sondern auf diese also United States oder Intercontinental gehen könnte. Also da gäbe es irgendwie so ein paar Kandidaten, für die das jetzt auch Sinn machen würde. Und ich bin mir aber sehr unsicher, wer das werden könnte. Was meinst du?
Meine beiden Tipps zum jetzigen Zeitpunkt. Rhea Ripley und Bron Breakker.
Ah, Bron Breakker. Also Rhea Ripley, deine Theorie kenne ich ja. Glaube ich nicht. Aber Bron Breakker, ja, dann würde man halt diesen Money in the Bank da in diese Seth Rollins-Geschichte mit einweben. Was schon an sich sinnvoll wäre, um das weiter zu spinnen. Aber man vergibt da natürlich auch eine Chance, eine andere Story mit aufzumachen oder eine andere Story laufen zu lassen oder neues Feuer zu geben. sondern es wäre halt dann wirklich eine sehr starke Konzentration auf die Seth Rollins-Geschichte, die, glaube ich, eigentlich für sich schon alleine läuft.
Ja, aber du weißt, Paul Heyman hat gesagt, der World Heavyweight-Titel, das ist Macht, aber der Money in the Bank-Koffer ist auch Macht und das werden sie haben wollen. Und deswegen, das werden sie auch bekommen, weil sie werden die mächtige Gruppierung sein und ganz an die Spitze kommen, glaube ich, damit dann auch andere wieder versuchen können, sie zu stürzen. Das ist so meine Theorie.
Und hast du schon eine Theorie, gegen wen Bron Breakker den dann einsetzt und wann?
Da habe ich noch keine Theorie, aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also was ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte, ist, dass Bron Breakker ist zum Beispiel Seth Rollins, wenn Seth Rollins Champion ist und dann den Titel verliert, dass Bron Breakker ihm dann den Koffer zusteckt und sich Rollins so direkt den Titel zurückholen kann und sich dann aber hinterher beklagt, dass er da rein manipuliert wurde und dann zum Beispiel das dann auch die Idee ist, die dann in anderthalb Jahren dann zu einem Bruch führen kann. Wenn er dann so sagt, hier, Paul Heyman, ja, du hast mich Gehirn gewaschen und jetzt hab ich es aber selber und du hast mir da den Titel, meine Titelchance gekostet und sowas. Also in so eine Richtung kann ich mir das vorstellen.
Ja, schöne Theorie. Oder man macht nochmal Tiffy und Naya die Story im Prinzip neu auf. Also man hat Seth Rollins dann als Titelträger und dann hast du immer Bron Breakker im Hintergrund, der im Prinzip mit dem Koffer da steht und man sich denkt, okay, er könnte jetzt auch eincashen.
Genau, das wäre dann auch die Möglichkeit. Also das ist ja, kann man ja auch miteinander verbinden, weil das eine ist ja, wie man das am Ende dann tatsächlich macht mit dem Einlösen. Und das andere, aber in der Tat, wenn man dann, ja, meine These ist ja immer noch, Seth Rollins gewinnt den Titel beim SummerSlam. Wenn man dann halt hinterher so dasteht, ja, Paul Heyman, und dann Seth Rollins mit dem Titelgürtel und Bron Breakker mit dem Koffer. Ja, dann schwingt das immer so ein bisschen mit. Und ohne dass man da wirklich was groß machen muss.
Ja, das hat schon Charme, diese Theorie. Oder man schmeißt die John Cena-Story mit rein und lässt Bron Breakker gegen John Cena antreten dann. Um dem nochmal so einen Twist zu geben. Also finde ich die anderen besser, aber das wäre auch zumindest eine machbare Fehde für John Cena dann bis zu seinem Jahresende dann nochmal.
Ja.
Und das würde ja auch wiederum zum Alleinmachtanspruch dieser neuen Gruppierung passen. Nicht nur den einen Titel, sondern beide Titel haben zu wollen.
Ja, also auch das zum Beispiel in Kombination dann mit Crown Jewel, wo die beiden Champions ja gegeneinander antreten.
Ja.
Aber wo man ja auch die Möglichkeit hätte, ja, so nach dem Motto, erst besiege ich dich und dann, wenn du am Boden bist, ja, dann nehmen wir dir auch noch den Titel weg danach. Könnte man ja zumindest versuchen und das ankündigen, um so ein bisschen noch mehr Spannung reinzubringen.
Ja. Ich finde generell diese Money-in-the-Bank-Geschichte, ich finde die eine der spannendsten Sachen in WWE, weil das wirklich nochmal eine ganz anderen Twist reinbringt, als diese typischen, wir haben ein Live-Event und dann bewegen wir uns auf ein Match zu und dann ist nicht ganz klar, wer das gewinnt oder wie das Match aussieht oder irgendwas. Aber diese Money-in-the-Bank-Geschichte bietet wirklich sehr viel Potenzial für sehr viel Spannung und das finde ich wunderbar. Und gerade wenn es so offen ist wie jetzt.
Ja, finde ich auch. Aber das ist Money in the Bank. Das ist noch ein paar Wochen hin. Wir haben auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge, die wir machen vor Money in the Bank. Da werden wir auch mehr wissen, auch so ein bisschen in Richtung, wer dabei ist. Dann werden wir auch wissen, was bei Saturday Night's Main Event passiert ist. Und bis dahin, habt eine gute Zeit und bis bald.
Genau, bis bald.